Matthäus 6, Vers 6 bis 8. Matthäus 6, Vers 6 bis 8. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wir singen als Versammlung.
Ja, auch ich begrüße euch herzlich zu diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst und freue mich, dass wir miteinander über ein doch ganz wichtiges Thema in der Bibel nachdenken können. Wir haben an der diesjährigen STH-Retreat das Thema behandelt, das Gebet. Und als Neutestamentler habe ich natürlich die neutestamentliche Perspektive dargelegt und ich habe gefunden, dass das auf uns alle ein wichtiges Thema ist. Es wird also heute keine Textpredigt sein, sondern eine Themenpredigt. Etwas länger vielleicht als sonst, aber ich kann ja rechtzeitig beginnen, sodass wir auch Zeit haben. Es sind viele Punkte, ich werde nicht jeden Punkt ansprechen können und das sind aber auch nur alles ganz kurze Punkte. Also das geht nicht entsprechend lang. Einfach, ich werde die jetzt auch nicht alle aufzählen, diese Punkte, aber es sind einige. Die Gebetsbegriffe im Neuen Testament habe ich hier aufgeführt, könnt ihr dann gerne in Ruhe nachschauen, wenn ihr wollt. Ich werde sie jetzt nicht alle ablesen, es sind einige. Vom Beten, Bitten, Wunsch äußern, hin zur Anbetung, zur Danksagung und zur Fürbitte. Das ist so ganz grob die Übersicht. Dann ganz wichtig ist die Frage, wer ist Empfänger des Gebets? Und das ist nicht nur Gott, sondern ganz konkret Gott als Vater. Das ist ein ganz grundlegender Punkt, auch im Gebetsleben Jesu. Nicht nur irgendein Gott ist Gegenstand des Gebets, sondern Gott ganz konkret als Vater und das zuerst als Vater Jesu Christi und durch Jesus auch als unser Vater. Und damit ist der Weg im Gebet zu Gott auch schon angedeutet, auf den ich dann auch gleich zu sprechen komme. Wir haben einleitend Matthäus 6, Vers 6 bis 8 gehört, gerade direkt vor dem Gebet Jesu, das wir auch gebetet haben, vor dem Vater unser. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, sei nicht wie die Heuchler, die gerne an den Straßenecken stehen und lange Gebete sagen, um zu zeigen, wie fromm sie sind. Nein, geh in dein Kämmerlein. Da, wo du dich abschließen kannst, ganz in Ruhe, wo du mit deinem Vater Gemeinschaft haben kannst. Nicht viel plappern für die Heiden. Gott ist dein Vater und er weiß, was du brauchst. Du brauchst ihm ja gar nicht vorzuschreiben, du brauchst es ihm auch nicht lange zu erklären. Das und das und das und das. Das heißt also, du musst nicht mit einer Liste von 12 Seiten kommen, nicht? Das sind meine Wünsche. Auf der anderen Seite heißt es aber auch konkret, du darfst deine Anliegen, Gott, darbringen. Manche Christen haben heute den Eindruck, du musst nur danken, dann gibt Gott es dir schon. So quasi, wenn du Gott dankst, dann stellst du Gott unter Druck. Dann ist er ja schon verpflichtet, es dir zu geben, weil du ja schon gedankt hast. Nun, Jesus sagt dann in Lukas 11, Vers 11 bis 13, wenn schon ihr, die ihr von Natur aus böse seid, auch ein liebender Vater, ein irdischer Vater ist von Natur aus böse, auch ich. Und wenn schon ihr euren Kindern Gutes gebt, wenn sie darum bitten, nicht ein Skorpion statt ein Fisch, sondern das, was sie nötig haben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch geben? Jesus sagt hier konkret seinen Heiligen Geist. Und damit alles, was wir wirklich brauchen, besonders auch für das Heil. Paulus betont Römer 8, dass Gott, im Vers 15 konkret, dass Gott uns den Geist der Sohnschaft gegeben hat, durch den wir rufen, aber Vater. Das ist ein Ausdruck, der erscheint im Neuen Testament dreimal konkret in der Parallelstelle, Galater 4, 6. Dort ist es der Geist des Sohnes, also der Geist Jesu, der in uns ruft, aber Vater, und das ist Jesus in Gethsemane, der so gebetet hat, aber Vater, dein Wille geschehe. So hat Jesus gebetet. In Epheser 3, Vers 14, das zweite Gebet des Paulus im Epheserbrief, dort betont Paulus, dass er seine Knie hin zu dem Vater beugt. Nach diesem Vater, der Gott ist, ist alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt. Das heißt, alle väterliche Autorität ist von Gottes Autorität abgeleitet. Gott ist das Vorbild des Vaterseins. Und von ihm sollen wir lernen, Vater sein. Jesus als Vermittler des Gebets, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das bezieht sich wohl auch auf das Gebet. Niemand kommt zu Gott als dem Vater, als nur durch mich. In Hebräer 4, Vers 14 bis 16 lesen wir, dass wir einen hohen Priester haben, einen großen hohen Priester, der die Himmel durchschritten ist und für uns zur Rechten Gottes sitzt, uns versöhnt hat durch sein Blut und dass wir deswegen mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen dürfen. Thron der Gnade, das erinnert an den Gnadenstuhl, wie Luther übersetzt im Alten Testament, der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Dorthin durfte der Hohepriester einmal im Jahr mit seinem Blut oder mit dem Blut von einem Tier hineingehen und Gott sagt, dort will ich dir begegnen, dort will ich mit dir Gemeinschaft haben. Jesus sozusagen unser Sühnedeckel im Himmel, der sein eigenes Blut hingegeben hat, für uns am Kreuz, für unsere Sünden gestorben. Und durch diese Sünde, durch diese Vergebung der Sünden, haben wir freien Zugang zu Gott. Durch Jesus. Er sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns. Am 1. Johannes 2, Vers 1, 2 lesen wir das. Wir haben einen Beistand. Das Wort Beistand ist das Wort, das gleiche Wort, das Jesus in Bezug auf den Heiligen Geist gebraucht, wenn Luther übersetzt wird, ich werde euch einen anderen Tröster senden. Jesus ist unser Tröster, unser Beistand bei Gott und der Heilige Geist vertritt Jesus bei uns. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, Römer 8, 34, und vertritt uns, tritt für uns ein. So in etwa wörtlich. Er tritt für uns ein. Und Jesus selbst sagt, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater vor euch fragen werde. Fragen im Sinn von bitten. Weil es für Jesus selbstverständlich ist. Jesus selbst verwendet sich für uns. Dann der Heilige Geist als Vermittler. Warum braucht Jesus und den Heiligen Geist als Vermittler? Nun, Paulus sagt, Gott, weil ihr aber Söhne seid, Galater 4, 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen. Der da ruft, aber Vater. Wie gesagt, in der Parallelstelle Römer 8, 15 lesen wir, den Geist des Sohnes, durch den wir rufen. Galater 4, Vers 6, den Geist, also den Geist der Sohnschaft, durch den wir rufen und den Geist des Sohnes, der da ruft. Das heißt, Gottes Geist verbindet sich mit unserem Geist und ruft zu Gott durch uns. Nicht nur durch unseren Geist ruft er, sondern er verwendet sich für uns vor Gott, Römer 8, 26, 27. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzern. Und der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn oder die Gesinnung des Geistes ist, denn gottgemäß tritt er für Heilige ein, für Heilige. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast in dein Herz, dann gehörst du zu diesen Heiligen. Wenn du durch Jesus Christus Kind Gottes geworden bist, dann hast du den Heiligen Geist empfangen, der in uns die Wiedergeburt bewirkt. Dann gehören wir zu diesen Heiligen. Dann haben wir den Geist Gottes in uns. Er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist immer wieder wiederholt auf das sogenannte Zungengebet gedeutet worden, aber man muss genau hinschauen. Paulus schreibt nicht, er gibt uns unaussprechliche Seufzer ein, dann wären sie doch aussprechbar, weil man ja irgendwie in Zungengebet reden würde, sondern er vertritt für uns vor Gott, oder er vertritt uns vor Gott mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist was anderes, meine ich. Der Heilige Geist ist also der Stellvertreter Jesu in uns, der unser Gebet zu Gott bringt durch das Blut Jesu. Und so ergänzt der Heilige Geist sozusagen Jesu Vermittlerschaft. Sind ja nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Sie ergänzen sich, weil der Geist Jesu ja Jesus vertritt. Eine kleine Anmerkung: Wir finden im Neuen Testament und genau aus diesem Grund kein Gebet zum Heiligen Geist. Wenn ihr eins findet, sag's mir bitte. Ich habe noch keines gefunden. Einzelne Gebete zu Jesus als Herrn. Sehr wohl. 2. Korinther 12 zum Beispiel, wo Paulus sagt, dreimal habe ich den Herrn gebeten. Und auch andere Stellen. Es sind wenige, wo Jesus als Herrn, als Herr angebetet wird. Aber allgemein ist es Gott als Vater. Ganz kurz das Gebetsleben Jesu. Ich werde diese Stellen jetzt nicht alle da zitieren. Es ist besonders, was hier auffällt, Lukas. In den Evangelien oder von den Evangelien ist es Lukas, der immer wieder darauf hinweist, dass Jesus gerade betete. So zum Beispiel vor der Verklärung, während der Verklärung und dann im Kampf in Gethsemane, das lesen wir natürlich in den anderen Evangelien auch. Und da lesen wir in Hebräer 5, Vers 7, dass Jesus in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, gemeintes Flehen um Schutz, mit starkem Rufen und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten kann, und er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Das bezieht sich wahrscheinlich vor allem auf Jesu Schreien im Garten Gethsemane. Jesus sagt, dein Wille geschehe. Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich es will, sondern wie du willst. Das ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Der Sohn tut dem Willen Gottes. Er ist bereit, mit allen Konsequenzen den Willen des Vaters zu tun. Dann zum Vater Unser. Das Vater Unser ist eigentlich ein sehr jüdisches Gebet, ein ganz jüdisches Gebet. Man kann sogar gewissermaßen sagen, es hat wenig Christliches in sich. Sei denn, dass man hier davon ausgeht, dass Jesus ja selbstverständlich voraussetzt, und das tut er, dass er diese Königsherrschaft Gottes verwirklicht. Und dass durch ihn Gott ja der Vater ist. Aber ansonsten ist das ein sehr jüdisches Gebet, und ich werde noch kurz auf zwei ähnliche Gebete aus der damaligen Zeit hinweisen. Schon der Anfang: unser Vater, der du bist im Himmel. Eine Wendung, die im Neuen Testament öfters bei Matthäus vorkommt und sonst nur noch einmal bei Markus, aber zum Beispiel in der jüdischen Mishna einige Male. Der Vater, der du bist im Himmel. Avenu sheba shamayim auf Hebräisch. Unser Vater, der im Himmel. Ganz jüdisch. Aber, ich muss auch noch hier sagen, wenn Jesus betet, aber, dann wird das oft so verniedlicht, ja, als hätten nur Kinder Gott mit aber, ihre Väter mit aber angesprochen. Das ist falsch. Aber ist ganz einfach die aramäische Variante für Av. Av heißt nichts anderes als Vater. Und in jüdischen Gebeten wird selbst Gott so mit aber angesprochen. Auch ein erwachsener Sohn spricht seinen Vater so an. Also wir haben Beispiele zum Beispiel im Talmud, einige davon. Einfach, dass man da nicht so ein niedliches Bild von Gott bekommt, nicht? Es ist schon sehr persönlich natürlich, aber nicht so ein niedliches, der niedliche Papi, nicht, der immer da ist und alles tut, was ich will. Und wenn man da so ein bisschen verwöhnter Knabe ist, dann ist Gott ja auch derjenige, der mich immer verwöhnen muss. Und wenn er es mal nicht tut, dann bin ich natürlich enttäuscht. Dein Wille geschehe. Deine Königsherrschaft, so müsste man hier genauer übersetzen, deine Königsherrschaft komme. Und ich meine, im Kontext der jüdischen Gebete und der Kontext der Lehre Jesu heißt das vor allem auch für Israel in der Endzeit. Und damit auch für die ganze Welt, wenn Jesus wiederkommt. Deine Königsherrschaft komme. Also das Erste ist natürlich, dein Name werde geheiligt. Deine Königsherrschaft komme, dein Wille geschehe. Wir merken hier, es geht zuerst um Gottes Sache, dann um unsere persönliche Existenz, um das tägliche Brot und um das geistliche Leben, um Vergebung und Bewahrung in der Versuchung und dann um den Lobpreis Gottes. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, auf die Einzelheiten, habe das kurz erwähnt. Vielleicht noch ganz kurz zur Bitte: führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das wurde ja vor wenigen Monaten sehr intensiv diskutiert, weil der Papst das Gebet angepasst hat. Frage ist, führt uns Gott überhaupt in Versuchung? Der Hebräer Jakobus sagt, Gott kann niemanden versuchen, aber man muss überlegen, ist Versuchen das gleiche wie in Versuchung führen? Aber vom Hebräischen kann man durchaus übersetzen, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Und das haben wir an manchen Stellen im Neuen Testament. Das Problem ist, dass wir das hebräische Gebet Jesu leider nicht haben, sondern nur die griechische Übersetzung. Und von daher ist es schwierig zu sagen, was genau Jesus im Hebräischen gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass Jesus nicht aramäisch gebetet hat diesmal, sondern hebräisch. Auch sonst allgemein vor allem hebräisch gelehrt hat. Jesus sagt anderswo, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Wir werden versucht werden, das weiß Jesus. Aber doch soll es unser Anliegen sein, dass wir nicht hineinkommen. Bewahre uns vor dem Bösen. Paulus betet immer wieder und lässt auch dafür beten, dass er bewahrt werden möge. Das ist die gleiche Wendung. Also das ist ein Anliegen des Paulus, dass er bewahrt werden möge. Er weiß, das wird nicht immer der Fall sein. Auch da, als Paulus zum Beispiel unterwegs war nach Jerusalem, Apostelgeschichte 21 lesen wir das, da wollten die Gläubigen ihn abhalten, sagt, geh nicht, du wirst gefangen genommen werden. Und Paulus sagt, ich bin bereit für den Herrn zu sterben, wenn es sein muss. Und dann heißt es, also soll des Herrn Wille geschehen. Des Herrn Wille geschehe. Noch kurz der Hinweis auf ähnliche jüdische Gebeten. Da ist einmal das 18-Bitten-Gebet zu erwähnen, Shemoneh Esrei auf Hebräisch. Das wurde dreimal am Tag gebeten. Von frommen Juden. Dreimal am Tag gebetet. Und zentral geht es um die Wiederherstellung Israels. Es geht darum, dass Gott unser Vater ist, oder Vater der Juden, und dass er der König ist. Und dann das Kaddisch-Gebet auf Aramäisch. Das musste von mindestens 10 Männern gebetet werden. Ausnahmsweise durften es auch 10 Frauen sein. Dort beginnt das Gebet sehr ähnlich wie Jesus. Groß gemacht und geheiligt werde sein großer Name. Amen. Auf der Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde und seine Königsherrschaft herrsche in eurem Leben, in den Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel, schnell und in nächster Zeit sprecht. Amen. Sein großer Name sei gepriesen, Ewigkeiten, Ewigkeiten der Ewigkeit. Also ganz parallel zum Gebet Jesu. Die Gebete wurden täglich gebetet von frommen Juden. Jesus hat natürlich zentral betont, dass er die Königsherrschaft Gottes für Israel wiederherstellt und dass er es tun wird, wenn er wiederkommt und dass er zuerst gekommen ist, das Problem mit der Sünde zu lösen. Das war das erste Kommen Jesu. Denn mit dem Problem der Sünde bringt alles andere wenig, wenn die Sünde vorhanden ist. Gebetsinhalte. Was sind Gebetsinhalte im Neuen Testament? Zuerst mal wieder das zweite Gebet des Paulus im Epheserbrief. Das erste finden wir in Epheser 1. Ab Vers 15 nach dem Lobpreis, Eingangslobpreis, und dann das zweite Gebet, Epheser 3 von 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie zu dem Vater hin, und der Ausdruck zum Vater hin, der erschien schon Epheser 2, Vers 18, wobei klar ist, dass wir diesen Zugang zum Vater haben durch Jesus und durch seinen Heiligen Geist. Gott ist der Vater von uns durch Jesus. Ich will nochmals betonen, wenn wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind, Paulus schreibt in Römer 8, Vers 14, Söhne Gottes. Weil Jesus der Sohn Gottes ist. Dann haben wir den Geist des Sohnes empfangen. Und wir sind in die Stellung Jesu als Sohn Gottes versetzt worden. Wir sind nicht der Sohn Gottes, aber wir sind Söhne Gottes in diese Stellung versetzt werden. Das sollte uns mal richtig bewusst werden, was das heißt. Das heißt, Gott ist unser Vater, wie er der Vater Jesu war, als Jesus auf Erden war. So ist er unser Vater. Und alle, die vielleicht ein einseitiges Vaterbild haben, weil sie als Kinder, weiß nicht, misshandelt wurden, missbraucht wurden, und die sollten sich dadurch korrigieren lassen und heilen lassen. Durch den Geist, durch Jesus. Dass wir merken, wie Gott Vater ist. Unglaublich, unglaublich, unfassbar. Und wenn uns das täglich bewusst ist, auch im Gebet, Gott ist mein Vater, wie er der Vater Jesu war, als Jesus auf Erden lebte, dann wird das mein Leben sehr stark prägen. Ich beuge meine Knie zum Vater hin, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Er gebe euch, und dann zum Gebetsinhalt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben an euren Herzen sesshaft sei. Achten wir wiederum, durch seinen Geist gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus in euren Herzen wohne, immer mehr sesshaft werde, immer mehr. Geist und Christus gehören hier zusammen. Und ihr in der Liebe verwurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen. Die Liebe des Christus zu erkennen, die Erkenntnis übersteigt. Lieber Paulus, wie soll das geschehen? Durch den Geist können wir es immer tiefer erfassen. Auch wenn schlussendlich unser Verstand viel zu klein ist. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir bitten oder erkennen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin in alle Ewigkeit. Amen. Das ist das ganze Gebet, das zweite Gebet im Epheserbrief. Also es geht hier vor allem darum, dass wir im Wesen Gottes verwurzelt und gegründet sind. Und das ist primär die Liebe und hängt hier eng mit der Erkenntnis zusammen. Kolosser 4, Vers 2 bis 4. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Die Danksagung spielt immer wieder eine wichtige Rolle, aber auch die Anliegen dürfen zum Ausdruck gebracht werden. Parallel dazu Philipper 4, Vers 6. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Weshalb ich auch gebunden bin, damit ich es kundtue, wie ich reden soll. Was heißt das, die Tür des Wortes auftue? In der Parallelstelle in Epheser 6, Vers 18 bis 20 betet Paulus darum, dass Gott ihm den Mund auftue, dass er das Wort richtig redet, also nicht einfach nur reden, sondern es auch richtig reden. Und Paulus betet sicher auch, dass er die Gelegenheit hat, das Evangelium zu verkündigen. Im 2. Thessalonicher 3, Abvers 1 bis 2, schreibt er, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Dass das Wort des Herrn laufe. Wie es im Alten Testament die Propheten waren, die das Wort des Herrn laufen ließen. Oder im 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4, da schreibt Paulus, ich ermahne nun vor allem Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und dann scheint er erstmal ein bisschen egoistisch zu werden. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottesverehrung und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Ziel ist also, dass Menschen gerettet werden. Deswegen betet Paulus für ein ruhiges Leben, damit das Wort Gottes verkündigt werden kann. Das ist das Ziel. damit Menschen gerettet werden. Zusammenfassend möchte ich sagen, ich finde keine Stelle im Neuen Testament, wo darum gebetet wird, dass sich Menschen bekehren. Dürfen wir es tun oder nicht? Die einen würden sagen, nein, das ist nicht biblisch, weil es nicht dasteht. Was nicht in der Bibel steht, ist nicht biblisch. Nun, da möge jeder seine Schlussfolgerung sehen. Ich sage nicht, wir dürfen es nicht tun. Ich finde nur im Neuen Testament kein Gebet, direktes Gebet um Bekehrung. Aber wenn Paulus darum bittet, dass eine Tür geöffnet werde, dann betet er um die Gelegenheit, das Wort zu verkündigen. Und Paulus überzeugt, dass Gott die Herzen dann öffnen wird, dass sie das Wort annehmen und dass sich Menschen bekehren. In Römer 11 schreibt Paulus, Vers 13, 14, dass es sein Wunsch ist, dass möglichst viele seiner jüdischen Genossen zum Glauben finden. Paulus hat das Anliegen, dass Menschen sich bekehren. Und indirekt ist es auf jeden Fall auch ein Gebetsanliegen. Dann zum letzten Punkt, je nachdem, das Gebet als Rauchopfer. In Offenbarung 5, Vers 8 und Offenbarung 8, Vers 3 bis 5 lesen wir, dass das Rauch vom Rauchopferwerk, und das sind die Gebete der Heiligen. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, Heilige sind nicht einfach besonders fromme Menschen. Nein, Heilige sind Menschen, die durch Jesus Christus Vergebung empfangen haben. Die durch Jesus Christus den Heiligen Geist empfangen haben. Und die haben alle die gleiche Voraussetzung im Gebet. Wir brauchen auch nicht die Fürbitte besonders heiliger Menschen. Wenn du den Geist Gottes hast, wenn du Jesus hast, hast du die gleichen Voraussetzungen fürs Gebet. Und diese Gebete steigen empor. Und was geschieht? Eine halbe Stunde Stille im Himmel. Eine halbe Stunde Stille im Himmel. Als Antwort auf die Gebete der Heiligen. Das Räucherwerk, wohlriechendes Räucherwerk, ist in den Mosesbüchern wiederholt ein Thema. Und da lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 30, Vers 7, und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Also hier ein Sinnbild für die Gebete, die emporsteigen zu Gott durch den Heiligen Geist. Der Rauch steigt empor. Morgen für morgen. Hebräisch heißt Baboker, Baboker. Am Morgen. Wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Dieser Ausdruck morgen für morgen erscheint auch in Jesaja 50, Vers 4. Dort heißt es, morgen für morgen weckt er mir das Ohr wie das Ohr. Meistens steht in der Übersetzung eines Jüngers, aber wörtlich heißt es nicht Jünger, sondern eines Gelehrten. Eines Gelehrten. Der Gelehrte hört zuerst. Hört zuerst am Morgen. Man kann sagen, ein Gelehrter muss seinen Mund auftun. Nein, zuerst braucht er ein Ohr. Übrigens, das waren meine Verse von Professor Kühling bei der Absolvierungsfeier. Und ich hoffe, dass ich das auch umsetze, dass ich als Gelehrter zuerst immer wieder höre auf Gottes Wort, auf seine Reden. Und das heißt, auch im Gebet hören wir zuerst. Wenn wir beten, hören wir auf Gott. Wir reden nicht nur eine Stunde, zwei Stunden mit Gott, sondern wir hören auf Gott. Und wir lesen auf sein Wort und hören auf sein Wort. Und Gott spricht zu uns und Gott verändert uns durchs Gebet. Das Gebet für Leiden, ich habe vor ein paar Jahren darüber gepredigt, muss jetzt nicht weiter darauf eingehen, eigentlich ganz einfacher Text im Einzelnen zu verstehen. Wenn jemand leidend ist, soll man die Ältesten rufen und die sollen dann seinen Kopf einreiben, heißt wörtlich, mit Öl. Eigentlich heißt es gar nicht salben, sondern einreiben. Ob das medizinisch gemeint ist oder nicht, wahrscheinlich beides. Oder auch symbolisch. Auf jeden Fall fällt auf, dass Sirach, Jesus Sirach, 2. Jahrhundert vor Christus, eigentlich um 200 vor Christus geschrieben, eine sehr ähnliche Sprache hat. Gleiche Sprache eigentlich. Und dort geht es in Kapitel 38 vor allem um die Pharmazeutik, um die Medizin, die als Gabe Gottes betrachtet wird. Und dort wird auch das Gebet für die Kranken erwähnt. Das heißt, Medizin und Gebet schließen sich hier nicht aus, sondern gegenseitig ein. Nicht Medizin oder Gebet, sondern Medizin und Gebet. Weil es ja hier auch vor allem um geistliche Aspekte geht. Ne? Wenn er gesündigt hat, dann wird ihm vergeben werden. Und das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Innerlich und vielleicht auch äußerlich. Kommen wir also zum Schluss. Jesus hat gesagt vor dem Vater unser: Wenn du aber betest, so gehe in deine Kammer oder in dein Kämmerlein. Schließe zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, Gott ist unser Vater durch Jesus Christus. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Das unterscheidet unser Gebet wesentlich von anderen Gebeten. Gebete gibt es viel auf dieser Welt. Aber der Gott, der Vater Jesu Christi, der durch Jesus unser Vater geworden ist, ist ein persönlicher Gott. Er hat einen Namen. Er ist nicht ein unpersönlicher Gott. Im Monismus zum Beispiel, der Mensch Teil des unpersönlichen Gottes. Und dann spricht man und betet eigentlich ja zu sich. Nein, Gott ist ein Gegenüber, er ist Gott. Er ist der Schöpfer vom Weltall, auch von uns. Und durch Jesus ist er unser Vater geworden. Wir sollen nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen also nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Und der Endzeitrede sagt Jesus in Johannes 16, Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Damit eure Freude vollkommen sei. In meinem Namen, sagt Jesus. Und ich werde den Vater bitten. Wie reich wir sind. Wie reich wir sind. Als Söhne Gottes, als Kinder Gottes, die wir den Geist Jesu empfangen haben, der uns vor Gott vertritt. Und Jesus sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns. Vergessen wir das nicht, auch wenn es manchmal schwierige Zeiten gibt. Damit eure Freude vollkommen sei. Lasst uns beten.